Vater, ich danke dir, dass du redest, dass du in unserer Mitte sprichst. Ich danke dir, dass du auch schon während dieser Anbetungszeit zu unseren Herzen sprichst. Und dass ich bete, Herr, dass du unsere Ohren öffnest, die Ohren unseres Herzens, dass wir hören. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Du bist der Gott, der den Bogen in den Himmel gesetzt hat, um eine Brücke zu schlagen. Das ist dein Wesen. Danke, Vater. Ich habe, als wir so in der Anbetung waren, diesen bunten Bogen gesehen. Und ich habe gewusst in dem Moment, ja, das ist Gottes Wesen. So ist er. Er setzt Verbindungen, er setzt Brücken. Er möchte wieder zurück, dass wir zurückkommen zu diesem Zustand der völligen Gemeinschaft, wo wir eigentlich herkommen als Menschen. Das ist eigentlich unser Ursprung. Gott hat uns geschaffen in Gemeinschaft mit ihm und der Mensch ist weggelaufen. So wie der verlorene Sohn in dem schönen Gleichnis, was jeder kennt von uns. Er ist einfach mal in die weite Welt hinaus, hat einfach mal alles hinter sich lassen wollen, auch den Vater. Auch das, was der Vater gut heißt und sagt. Und wir wollten selbstbestimmt sein als Menschen. Und dieser Bogen steht für, der kam ja nach dieser Flut, die nur Noah und seine drei Söhne überstanden haben und seine Familie. Da hat Gott mit diesem Bogen dieses Zeichen gesetzt und gesagt, Friede, ich möchte Friede, das ist mein Herz, ich will Friede haben mit euch. Und ich werde nicht mehr verderben, sondern ich möchte retten. Das war so die erste Verheißung, der erste Hinweis, ich will retten. Und natürlich haben die Menschen diesen Bogen dann genommen und für sich und für alle möglichen Ideologien eingesetzt. Aber ursprünglich wissen wir, dass es Gottes Idee war. Ja, wie kann es auch anders sein? Mein Thema ist heute Buße. Ich habe das nicht, ich wusste natürlich nicht, was heute so für Gebete kommen und was so für Bilder kommen und was für, wie das so, was für eine Richtung das so nimmt. Aber wir sind ja in den Sendschreiben gerade und wir beschäftigen uns ja damit. Und mir fiel eben auf, dass Jesus da so oft sagt, in den Gemeinden sagt, tut Buße. Also jeder einzelnen Gemeinde sagt er das, oder nicht jeder, aber von sieben sagt es fünf Gemeinden, tu Buße, sonst passiert was nicht so Gutes. Und auch, wovon sie Buße tun sollen, steht da. Und das ist, das hat mir zu denken gegeben, hat mich dann auch die letzten Wochen nicht mehr losgelassen. Ich habe gedacht, was ist Buße? Ist so ein altmodisches Wort und vielleicht sogar für manche ein altmodischer Vorgang. Man verbindet es mit Dingen aus der Kirche, wo man an Büßen denkt. Das heißt, Dinge wieder gut zu machen, etwas, was schmerzt, was wir irgendwie nicht so wollen. Und es klingt so unzeitgemäß, Buße tun. Oder man denkt ans Bußgeld, wenn man irgendwie zu schnell gefahren ist oder wo falsch geparkt hat. Und die Welt kennt dieses Wort als etwas, wo man etwas leistet, wo man etwas, ein Opfer bringen muss. Es muss wehtun, Buße tun. Aber was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Vorgang? Was bedeutet das? Ich habe nur so ein bisschen geforscht und habe gesehen, es gibt im Alten Testament Buße. Die wird mit dem hebräischen Wort Teshuvah ausgedrückt. Und das bedeutet umkehren, zurückkehren, umwenden, Das ist also ein körperlicher, physischer Vorgang. Und im Neuen Testament haben wir das Wort, das griechische Wort Metanoia. Und das bedeutet nachdenken, umdenken, mitdenken, einsehen, also eher ein innerlicher Vorgang. Etwas, was in meinem Gedanken und auch in meinem Sinn, in meiner Einsicht stattfindet. Das ist interessant. Einfach vorweg, wir brauchen beides. Wir brauchen das innere Umdenken und wir brauchen das äußerliche Umkehren. Und es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, nicht nur in diesem Wort, sondern auch in Gleichnissen, in Beispielen, in Geschichten, in Biografien im Alten Testament und im Neuen Testament. Überall taucht dieses Umkehren innerlich und äußerlich auf. Man kann auch, anstatt zu denken, das ist also etwas, dieses Bußetun ist etwas, was eben schmerzt oder was eben, wo man etwas bezahlen muss, kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, ja, ich habe einmal Buße getan, so als Christ, und das war's jetzt. Und jetzt ist Buße kein Thema mehr. Das ist die andere Seite, die auch verkehrt ist. Wir wollen der Sache mal heute auf den Grund gehen und uns von den 54 Mal, die das Wort im Neuen Testament vorkommt, also in der Elberfelder Übersetzung, wollen wir uns das einfach mal in ein paar ausgewählten Stellen angucken. Die habe ich chronologisch geordnet, sodass wir sehen können, da gibt es im Neuen Testament so eine Entwicklung. Buße wird immer klarer. Je weiter wir im Neuen Testament vordringen, desto klarer wird, was mit Buße gemeint ist. Ich würde jetzt, machen wir uns mal die Mühe und lesen einige Verse von den Evangelien ab bis zur Offenbarung, die sich mit Buße beschäftigen. Und achtet mal beim Zuhören auf die Entwicklung, die die Botschaft von der Buße im Neuen Testament nimmt. Es fängt natürlich im Matthäusevangelium an, Kapitel 3, 2 und 8. Johannes spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und in Vers 8, bringt nun der Buße würdige Frucht. Also er kündigt an. In Markus sind es die Verse Kapitel 1, 14 und 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium und sprach, also die Zeit des Johannes war vorbei, jetzt tritt Jesus auf den Plan. Und er spricht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dann in Lukas habe ich drei Stellen rausgesucht, 5, 15 und 25 aus den drei Kapiteln, also am Anfang, Mitte und am Ende vom Evangelium, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und in der Mitte, ich sag euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Also der Himmel freut sich. Dann am Ende, und in seinem Namen, im Namen von Jesus, wird Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, angefangend von Jerusalem. Zwei wichtige Aussagen, Buße zur Vergebung der Sünden, hat also eine eine interessante und gute Folge. Und es wird allen Nationen gepredigt werden. So, und dann kommt die Apostelgeschichte. Da gibt es einige Verse. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nochmal, zur Vergebung der Sünden und neue Verheißung, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, als Folge von der Buße. Dann Kapitel 5. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, hier geht es um Jesus, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das war also so der erste Schritt, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und dann der zweite Schritt, Kapitel 11. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich, verherrlichten Gott und sagten: Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Das war die Situation, als der Heilige Geist auf so eine Gemeinschaft, Hausgemeinschaft fiel, denen gepredigt worden war. Und dann kam der Heilige Geist und dann haben sie gesehen, das sind ja auch die Nationen, denen Gott Buße gibt. Umkehr, ne? Immer Buße heißt Umkehr. Dann Kapitel 17 wird es nochmal betont. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Dann sagt Paulus in seiner Abschiedsrede in Apostelgeschichte 20, da ich sowohl Juden als auch Griechen, also den Nationen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Also wir sehen, Buße ist etwas, das gehört zum Evangelium. Kann man nicht weglassen. So, und jetzt kommt Römer 2. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Die Güte Gottes. Nicht die strafende Hand, sondern die Güte Gottes leitet dich zur Buße. Dann schreibt Paulus wieder in einem Brief, 2. Korinther 7, 9 und 10. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Da sage ich später noch was dazu. Dann 2. Petrus 3. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also dieser Gegensatz, ne? Auf der einen Seite verloren gehen und auf der anderen Seite Buße. Nicht verloren gehen. So, und jetzt sind wir bei den Sendschreiben. Offenbarung 2 lese ich, denn nun, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Dann Vers 16, tu nun Buße, wenn aber nicht, das ist jetzt eine andere Gemeinde, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, also mit denen sie nicht, die sie geduldet haben, ihr Lehrer, die sie geduldet haben, mit denen wird er dann Krieg führen, mit dem Schwert meines Mundes, sagt er. Wieder eine andere Gemeinde, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und in 3, Vers 19 in der Offenbarung, da lesen wir, warum Jesus ermahnt und zur Buße aufruft. Und er sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist der Grund. Sei nun eifrig und tu Buße, weil er dich liebt. So, und dann kommen am Ende noch vier Stellen. Also das sind die letzten vier Stellen in der Bibel über Buße. Und die sind erschütternd. Das ist in Kapitel 9, 20 und 21. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Dann wird dann noch so aufgezählt, was es ist. Dann, und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Und in Kapitel 16, 9 und 11, und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben, und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Also es wird am Ende dieses Gericht geben, wo keiner mehr Buße tut. Nochmal zusammenfassend, das Neue Testament beginnt damit, uns zu sagen, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt ist der Tag gekommen, wo das Reich Gottes sichtbar wird. Und man bereitet Gott den Weg, wenn man Buße tut. Sie sollten deshalb umkehren und sich für die Ankunft des Messias bereit machen. Und Johannes ging es ja darum, diesem Propheten, diesem Täufer, dass die Leute sich ihre Ungerechtigkeit eingestehen sollten und bereuen sollten, damit, wenn dann die Rettung kommt und sichtbar wird, dass sie nicht denken, das brauche ich nicht. Den brauchen wir nicht. Weil in dem Moment, wo man das nicht einsieht, dass man Hilfe braucht, wird man auch die Hilfe nicht annehmen. Als die Zeit dann vorbei war von Johannes und Jesus anfing zu predigen, da waren es nur wenig Juden, die das erkannt haben. Die Frommen, die gesetzestreuen Juden, die wollten ja nicht abweichen von ihrem alten Weg. Sie wollten weiter den alten Bund aufrechterhalten, obwohl der sie eigentlich zum Tode verurteilte. Ja, das war ja ein sehr strenges Gesetz, was in die kleinsten Angelegenheiten des Alltags reinwirkte. Aber sie wollten nicht begnadigt werden. Das steckt eigentlich dahinter. Da ist dieses, ich schaffe das, ich kann das alleine, ich mache das. Sein wollen wie Gott. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Und die Folge davon ist ja, dass man nur noch dann die Möglichkeit hat, sein Versagen zu verbergen, zu verstecken. Dass man es vertuscht, seine Untreue dem Gesetz gegenüber, und dass man anstatt Buße zu tun und die Sünde zu bekennen und Gnade zu finden, weitergeht mit erhobenem Haupt, ich schaffe das. Und keiner soll merken, dass ich es nicht schaffe. Deshalb betont Jesus auch, dass der Messias, er nicht gekommen ist für die Gerechten, sondern für die Sünder. Und immer wieder lesen wir im Neuen Testament, die Schwachen, die Blinden, die Törichten in der Welt, das ist die Zielgruppe Gottes. Das ist die Zielgruppe des Messias. Die anderen würden ihn gar nicht brauchen. Und die würden ihn deshalb auch gar nicht verstehen. Die Aufforderung, in den Evangelien Buße zu tun, bedeutet zuzugeben, dass man dem Gesetz niemals gerecht werden würde und dass man die Gnade Gottes dringend braucht. Die, die das erkannten, die wussten sofort, dass Jesus der verheißene Messias ist. Wir kennen aus den Evangelien diese Geschichten, wo Menschen ihm zufielen, weil sie einfach wussten, jetzt kommt Errettung, jetzt kommt Erlösung, jetzt kommt Befreiung von meiner Schuld, jetzt kommt Heilung. Und er hat ja seinen wohlwollenden Willen den Menschen gegenüber nicht nur dadurch bekundet, dass er sagte, ich vergebe, sondern er hat ja richtig geheilt und befreit, physisch gesund gemacht und befreit von Ketten, die niemand sonst wegnehmen konnte, von dämonischen Belastungen. Und da können einige hier Zeugnis geben, die das auch erlebt haben. Und die das erkennen, die diese Buße tun, die umkehren, so wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, die folgen ihm auch nach. Die wissen auch, dass das stimmt, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. In der Apostelgeschichte, als Jesus dann gestorben, wieder auferstanden war und der Heilige Geist gekommen war, dann lebten die Apostel auf einmal mit einer ganz anderen Dynamik. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt geschahen Zeichen und Wunder der Güte Gottes durch sie. Jesus war physisch nicht mehr da, aber der Heilige Geist, und der wirkte jetzt durch die Apostel. Sie waren jetzt Hände und Füße und Mund von Jesus. Und interessant, was wir auch gelesen haben vorhin in der Apostelgeschichte, jetzt gilt diese Botschaft nicht mehr nur innerhalb den Grenzen Israels. Die sind natürlich die erste Adresse gewesen, zu denen Gott gesprochen hat. Aber es ging weiter. Also Gott sagte zu ihnen durch den Heiligen Geist, dass sie zu allen Nationen gehen sollen und allen Völkern die Buße zur Vergebung der Sünden predigen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn diesen Sachverhalt auch nochmal in sich verbirgt, nämlich dass Israel ist dieser Sohn, der immer zu Hause geblieben ist, und die Welt, die Menschen der anderen Völker sind die, die damals, so wie Adam eben von Gott weggelaufen sind, auch aus dem Paradies raus mussten. Und die waren offensichtlich falsch drauf. Die sind offensichtlich eigene Wege gegangen und sind bei den Schweinen gelandet, im wahrsten Sinn des Wortes. Also, ja, das ist interessant, dieses Gleichnis ist auch ein Gleichnis auf Israel und die Nationen. Aber was eben auch so parallel ist, das ist, dass dieser Sohn, der zu Hause blieb beim Vater, der immer der Meinung war, der andere hat es falsch gemacht, ich mache es richtig. Und der in die Ferne abschweifte, der muss zurückkommen. Aber es ist interessant, es gibt einen Vers auch im Neuen Testament, da heißt, Gott ruft die Fernen und die Nahen. Er ruft die Völker und Israel zur Umkehr. Weil Umkehr geschieht ja nicht nur äußerlich, wie wir gehört haben am Anfang, Teschuvah. Umkehr geschieht innerlich. Und auch dieser Sohn, der im Haus des Vaters geblieben ist, ist aber innerlich nicht bei ihm geblieben. Denn sonst hätte er sich ja gefreut, dass sein kleiner Bruder wieder zurückkommt. Hat er aber nicht. Er konnte es gar nicht verstehen, weil er gar nicht am Herzen Gottes war, weil er gar nicht am Herzen seines Vaters war. Er hat es nicht verstanden. Ohne dass das Wort Buße in diesem Gleichnis vorkommt, trifft diese Geschichte doch den Kern von dem, was Umkehr bedeutet. Es fängt an, wenn wir diesen weggelaufenen Sohn begleiten, fängt es doch an mit dem Schmerz des Ist-Zustands, wo bin ich nur gelandet? Ja, er ging in sich, heißt es da in diesem Gleichnis. Wo bin ich nur gelandet? Das ist der erste schmerzhafte Schritt, der bei Buße stattfindet. Und parallel begreift er, dass er Sehnsucht nach Zuhause hat, dass er gerne wieder zurück will, dass es ihm beim Vater gut ging. Und dann braucht es den Mut, aus diesem Ist-Zustand ausbrechen zu wollen, sich umzuwenden und zurückzugehen und seinen Weg ganz neu zu überdenken. Und was heißt es für uns? Das heißt doch für uns, dass wir zurückgehen an die Stelle, wo unser Irrweg angefangen hat. Dass man sich überlegt, was war denn der Fehler? Wo war denn der Punkt, wo ich abgewichen bin? Ich habe ja vorhin schon gesagt, Buße ist so ein altmodisches Wort. Nennen wir es doch mal Wende. Ja, weil das beinhaltet es. Es ist eine Wende. Ich wende mich um. Und es gibt im Leben von jedem von uns, nicht nur am Anfang, wenn wir uns zu Jesus bekehren, sondern für jeden von uns gibt es Momente und Zeiten, in denen wir es nötig haben, dass eine Wende kommt in unser Leben. Im Kleinen und im Großen. Es gibt große Wenden, aber es gibt auch die kleinen alltäglichen, wo wir den Mut haben sollten, eine Kehrtwende zu machen. Es gibt so viele Situationen, in denen wir uns irren können, auch als Christen, auch mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil wir immer noch Menschen sind. Und dann ist es wichtig, dass ich glaube, was Jesus sagt. Und er beschreibt ja uns den Vater als einen, der uns dann sogar entgegenläuft. Der nicht grummelnd abwartet, bis wir dann reumütig angekrochen kommen, sondern der uns entgegenläuft und uns, so wie in dem Bild mit dem Jeschua, mit unseren ganzen schmutzigen Kleidern in die Arme nimmt. Und uns neue Kleider gibt für diese Situation, aber auch allgemein. Also es betrifft immer auch unser ganzes Leben insgesamt, aber auch diese kleinen Details des Alltags. Ich möchte noch mal den Vers 2. Korinther 7, Vers 10 hervorholen. Und zwar in der neuen evangelistischen Übersetzung. Da steht, denn ein gottgewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung. Also es ist eine andere Beschreibung von Buße, eine veränderte Einstellung. Und so zu der Rettung, die man nie bereut. Das finde ich eine schöne Übersetzung. Kann man die mal anwerfen hier? Uh, ja, den Vers 10 vor allem, ne? Denn ein gottgewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung und so zu der Rettung, die man nie bereut. Doch der Schmerz, der von der Welt verursacht wird, führt zum Tod. Und das müssen wir unterscheiden lernen. Wenn der Ankläger kommt und uns innerlich plagt, wenn die Scham sich verselbstständigt, das sind so Dinge, das führt nicht zum Leben. Das macht mich klein und fertig. Aber wenn wir eine veränderte Einstellung bekommen, den Fehlhaltungen und den Fehlhandlungen gegenüber in unserem Leben, wenn Gott seinen Spotlight da drauf fallen lässt, dass wir es erkennen, dass wir es sehen, dann ist das Beste, wir ändern unsere Einstellung. Und es hat durchaus auch was mit Schmerz zu tun. Das ist das, was wir nicht wollen, weil es weh tut. Wir lieben ja das Vertraute. Wenn wir dumme Gewohnheiten haben, fällt uns es so schwer, die zu lassen, weil wir das Vertraute lieben, weil wir uns da sicherer fühlen. So sind wir gestrickt. Und das ist unser Problem, weshalb wir Veränderungen nicht so gerne mögen. Klar, wenn man jung ist, dann ist man noch offen für Abenteuer. Aber wenn man ehrlich ist, sucht man auch im Abenteuer eigentlich das, wo man sich dann niedersetzen kann und sagen, ja, jetzt habe ich gefunden. Auch wenn ein Wandel viele Vorteile bringen würde, sind wir seltsamerweise so, dass wir den Wandel nicht so gerne mögen. Auch dann nicht, wenn wir richtig falsch liegen. Und das kann uns als Christen eben auch passieren. Die Beispiele gibt's. Also, das wollen wir mal festhalten, ne, was wir jetzt da gelesen haben. Der gottgewollte Schmerz, den gibt es. Nicht den, der jetzt von außen durch irgendwelche feindlichen Attacken kommt, sondern das, was in uns schmerzt, als schmerzliche Erkenntnis, ich habe etwas falsch gemacht oder ich lieg falsch oder ich habe mir da was Schlechtes angewöhnt, ich komme da nicht los von. Dieser Schmerz, diese Enttäuschung. Man kann dann entweder den Zweifeln Raum geben und sich dem hingeben oder der Scham, dass man es verbirgt und immer mit sich rumschleppt und einfach nicht frei ist. Oder ich kann eben auf der anderen Seite radikal sagen, ich bekenne das, ich gebe das zu und dann ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich gehe noch weiter jetzt im Fortlauf dieses Begriffs Buße. Im Petrusbrief haben wir gelesen, dass Gott nicht etwa zu spät kommt, sondern dass er sich Zeit lässt, damit alle Menschen Buße tun können. Sein Wunsch ist nämlich, dass keiner verloren geht. Er weiß, dass Umkehr zu ihm Leben bedeutet und er will, dass der Mensch lebt. Das ist sein erklärter Wille. Und dann eben die Sendschreiben mit dem mehrmaligen Aufruf, Buße zu tun. Und das wurde mir auch erst so im Laufe des Lesens immer wieder, wurde mir das erst so richtig bewusst. Das geht ja hier an Christen. Das ist ja ein Aufruf an Gemeinden. Es ist nicht mehr das, was in Apostelgeschichte steht, wo zu den Völkern und zu Israel gesagt wird, tut Buße zur Vergebung der Sünden, sondern hier geht in den Sendschreiben der Aufruf der Buße an wiedergeborene Christen der Gemeinde Jesu. Tut Buße. Buße hat doch was mit Einsicht zu tun, nämlich dass es das Beste für mich ist, dass der Vater da wartet, dass es um die Gemeinschaft mit ihm geht, Es hat was mit uns zu tun. Und es hat auch was mit einem Lebensstil zu tun. Das wurde mir dann auch bewusst. Ich bin nicht irgendwann an einem Punkt, wo Buße kein Thema mehr ist. Buße ist ein Lebensstil. Da kommt, wir hatten im Hauskreis ein sehr interessantes Gespräch über Scham. Da kommt dieses ganze Thema der Scham auch mit rein. Es liegt an mir, ob ich auf dem Weg, den ich zurückgehe, oder ob ich mich auf den Weg zurückmache. Es liegt an mir, ob ich das tue, wenn ich irgendwo falsch abgebogen war, oder ob ich auf diesem falschen Weg verharre mit Zerknirschtheit oder auch Enttäuschung über mich selbst oder auch mit dieser Scham, ich kann so nicht mehr vor Gott erscheinen. Das würde man vielleicht so nicht formulieren, aber man empfindet es innerlich irgendwie manchmal so, ne? So kann ich doch jetzt nicht mehr. Also, nee. Und dann läuft man weg, anstatt in seine Arme. Aber Buße heißt, diese Scham zu überwinden und die Liebe des Vaters zu glauben. Die Scham soll mich doch zur Buße führen. Das ist ja eigentlich erstmal die Erkenntnis, ich lieg falsch, ich schäme mich für etwas. Aber das darf nie da stehen bleiben. Sondern die Buße führt mich dann in die Arme des Vaters zurück. Und das hat immer was mit Glauben zu tun. Ich muss glauben, dass Gott ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Hebräer 11. Außerdem, ich zitiere den Vers nochmal, weil er so zentral ist, in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn aber die Scham mein Leben so stark dominiert, dass ich meine Sünde nicht bekennen mag, dann hilft nur, was hilft dann? Wie komme ich aus diesen Fesseln wieder raus? Es ist immer nur der Glaube an Gottes Güte. Das lässt mich diese Fesseln durchbrechen und lässt mich umkehren. Das ist dieser Kern des Prozesses Buße. Ich durchbreche die Scham mit dem Glauben an den gütigen Gott, der mich aufnimmt. In Römer 6, Vers 21 lesen wir, welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Scham an sich ist ja nicht verkehrt, sondern sie ist die gesunde Reaktion auf das Falsche in unserem Leben. Weil sie lässt auch mich Abstand nehmen von diesen Dingen. Aber eben diese andere Art von Scham, das ist das, wo der Teufel uns mit Dreck bewirft, wo er da so wie bei Jeschua steht und den Mund aufmachen will und anklagen und in unseren Gedanken das auch tut. Und da müssen wir widerstehen lernen. Das müssen wir unterscheiden lernen. Nicht wegwischen und sagen, da ist nichts, sondern Gottes Licht draufhalten und sagen, ja, ich bekenne das. Ja, das ist nicht mehr das, was ich wirklich will. Ich trete ab davon, ich wende mich davon weg. Das müssen wir lernen zu unterscheiden. Wann ist die Scham von Gott? Wann möchte er, dass wir überhaupt mal begreifen, dass wir da schief liegen? Und wann ist die Zeit, die Scham zu durchbrechen und zu bekennen und umzukehren und den Sinn auf das Neue zu richten. Und das kühne Bekennen der schlechten Dinge in meinem Leben holt mich sofort aus dieser Isolation, weil Scham isoliert. Das ist etwas, was mich rausekelt aus der Gemeinschaft. An diesen Punkten, wo ich mich schäme, bin ich isoliert, bin ich allein. Und es entkräftet jede Anklage, die mich beschämt, dieses Bekennen. Ja? Es entkräftet die Anklage. Weil wo gehören wir hin? Wir gehören in die liebenden Arme des Vaters. Das ist doch der Platz, wo wir hingehören. Der bekleidet mich mit Kleidern des Heils. Und jede Beschämung wurde am Kreuz mit dem Blut Jesu abgewaschen. Und das ist die befreiende Botschaft des Evangeliums. Der Ankläger ist zum Schweigen gebracht und das sollte ich wirklich glauben. Das sollte ich wirklich glauben. Das ist die Wahrheit. Und was uns als Jesu-Jünger auszeichnet, im Gegensatz zu anderen, das ist, dass wir einen Lebensstil der Umkehr kultivieren. Wir lieben es, zurechtgebracht zu werden, weil wir wissen, wo es uns hinführt. Wir freuen uns, wenn wir alte Wege verlassen dürfen und können und wissen, dass der Vater uns schon freudig erwartet, wenn wir nach einer Verirrung wieder zu ihm zurückfinden. Elia hatte mir noch einen Gedanken ans Herz gelegt. Ihr wisst, denke ich, alle, was Hypergrace bedeutet. Diese falsch verstandene Gnade. Gott vergibt ja und dann töte ich mein Gewissen ab, letztendlich. Gott vergibt ja. Diese Gefahr besteht dann, wenn ich das mit dem Bekennen, das mit dieser Buße, mit dem Umkehren, mit dem Eingeständnis, mit dem Ehrlichen, wenn ich das außen vor lasse, wenn ich das weglassen will, dann brauche ich eine andere Lösung für mein Versagen. Und da ist die Gefahr groß, dass man sich zu schnell einen Lösungsweg in einer falsch verstandenen Gnade sucht. Und natürlich, wie wir in den Sendschreiben ja auch gelesen haben, wenn ich diesen Vorgang der Buße nicht gründlich und so, wie ich das jetzt hier auch beschrieben habe, durchlaufe, dann werde ich irgendwann mich wiederfinden an einem Punkt, wo ich die erste Liebe nicht mehr habe, weil meine Begeisterung wird auf dem Weg schwinden, die ich für Gott hatte. Dieses Brennen im Herzen, dieses Verliebtsein, dieses Wissen, das ist mein Leben, er ist mein Leben. Das wird verblassen, wenn ich da unsauber werde, was die Buße betrifft. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vater, ich danke dir so, dass du dastehst mit offenen Armen, dass uns das wirklich vor Augen geführt wird in deinem Wort, dass wir es erlebt haben, dass wir es eigentlich wissen. Du bist der Vater, der seine Arme öffnet, der den Tisch gedeckt hat, der die Türe weit offen stehen hat und sagt, komm zurück. Und Herr, wir wollen das lernen, dass wir im Alltag, in den vielen Situationen, in denen wir einfach losgestapft sind und ohne dich gemacht haben, dass wir da umkehren und sagen, nee, ich will an dir bleiben, ich möchte mit dir alle Hürden überwinden. Ich will mir nicht selbst helfen. Und ich lasse mir auch nicht von Satan in irgendeiner Weise irgendwelche Lügen und Täuschungen einflüstern, sondern du, lieber Vater, du bist der, der meinen Weg gezeichnet hat oder vorherbestimmt hat, gesegnet hat und weiß, du bist der, der möchte, dass ich in deinen Fußspuren laufe. Jesus, und ich danke dir, dass du diesen Weg frei gemacht hast. Dir verdanken wir, dass wir umkehren dürfen in jeder Situation, wo wir schief liegen, dass wir jeden Fehltritt bekennen können und freimütig bekennen können. Ja, wir haben was falsch gemacht und wir dürfen neu anfangen. Danke, dass es immer diesen Neuanfang gibt bei dir. Preis und Ehre und Anbetung sei dir. Amen.